Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
In Memoriam muss es heute leider am Beginn unserer Lesart heißen. Guntram Vesper, der Schriftsteller, ist gestorben. Wir erinnern an ihn mit seinem letzten Verleger Klaus Schöffling. Und dann begrüßen wir eine deutsche Spitzensportlerin im Tennis zum Eintritt in die Literatur. Andrea Petkovic hat ihr erstes Buch geschrieben, Erzählungen. Und dass sie wirklich eine Schriftstellerin geworden ist, die mit Dostojewski genauso viel anfangen kann wie mit David Foster Wallace. Das werden wir hören.
Ich habe zeitweise mehr geschrieben als Heinrich Böll in seiner besten Zeit, nämlich pro Tag eine Druckseite. Was ja heißen würde, jedes Jahr ein Roman von 356 Seiten.
Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Und das war die Stimme eines Schriftstellers, der über die meiste Zeit seines Lebens kein großes Publikum hatte, bis er dann vor 4 Jahren für einen Mammutroman mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde und endlich richtig schönen öffentlichen Erfolg genießen konnte. Guntram Vesper. Gestern ist er im Alter von 79 gestorben. Und jener letzte Roman hieß Frohburg, ein 1000-Seiten-Werk, das der Verleger Klaus Schöffling in seinem Verlag veröffentlichte. Er ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Schöffling.
Guten Morgen.
Ein umfangreiches Werk. Über 40 Bücher hat Guntram Vesper verfasst. Was war er für ein Schriftsteller?
Er war ein ganz eigensinniger, seinem Leben und seiner Landschaft, das ist eben Frohburg und die Tieflandsbucht in der Nähe von Leipzig, zugewandter Autor, der immer sehr genau wusste, was er machte, der praktisch jedes Gedicht 40, 50 Mal geschrieben hat, bevor er es reif für die Publikation fand, also ein sehr genauer, ein sehr zugewandter, ein sehr belesener übrigens auch Autor, der sehr genau wusste, was die Kollegen machten.
Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Wir haben vor bald 30 Jahren in einem anderen Verlag mal 2 Bücher miteinander gemacht, ein Essaybuch und ein Band mit den frühen Gedichten, waren seitdem immer in Kontakt. Ich wusste, dass er an was arbeitet, das ungefähr einen Umfang von ein paar hundert Seiten hätte, dass es dann mal 1000 wurden, war damals noch nicht abzusehen. Und eines Tages, wie es seine Art war, kam eine kleine Postkarte, handbeschrieben, mit der typischen Tinte, die er immer benutzt hat, wo drauf dann das Ding wäre jetzt fertig, ob ich es mir mal angucken wollte. Ja. Und am nächsten Tag saß ich im Zug nach Göttingen und wie es geendet hat, wissen Sie, aber
Sie haben das vor 4 Jahren gewagt, Herr Schöffling, muss man ja sagen, diesen 1000-seitigen Roman Frohburg zu veröffentlichen. Im Original war er nochmal um die Hälfte dicker. Niemand hat sich das getraut. Was hat Sie so fasziniert, überzeugt, dass Sie sagten, ich will das unbedingt machen?
Also ich habe angefangen, das Manuskript zu lesen, habe mir gedacht, das ist ja unglaublich, das ist ein tolles Buch, habe 50 Seiten gelesen und dann wuchs in mir die Angst, packt er das? Schreibt er wirklich in dieser Art 1000 Seiten voll? Wenn ja, dann habe ich wirklich Weltliteratur in der Hand, dann habe ich ein einmaliges Buch in der Hand, was wir selbstverständlich machen, es war gar keine Diskussion. Die Mitarbeiter im Verlag haben mich etwas schräg angeguckt, wie so oft, und haben gesagt, naja, wenn die 1000 Seiten wirklich so sind, dann machen wir es natürlich. Und wie sich dann rausstellte, waren diese 1000 Seiten einmalig.
Es ist ja wirklich ein Lebenswerk, mit dem man auch ja so die ganze Vita von Guntram Vesper selber auch als Leser und als Leserin durchschreiten kann. Wie haben Sie das empfunden? Ist das ein Vermächtnis von ihm gewesen?
Na, Vermächtnis würde ich nicht sagen, das ist die Summe. Die Summe seines Lebens, seiner Landschaft, seiner Stadt. Das ist ein Städtchen, dieses Frohburg, da leben knapp 5000 Menschen. Da ist auch nichts los und seitdem Guntram Vesper nicht mehr da lebt, erst recht nicht. Aber all das hat er zusammengepackt, eben die deutsche Geschichte, seine Geschichte, die Frohburger Geschichte, die sächsische Geschichte in ein 1000-Seiten-Buch, was spannender und aufregender gar nicht sein könnte. Da sind Redundanzen drin, ganz klar, die müssen aber drin sein, weil sonst stimmt es auch zeitlich nicht. Und das hat er auf eine unnachahmliche, sehr ruhige Art übrigens geleistet.
Er hat ja noch bei der legendären Gruppe 47 gelesen und später mal gesagt, wir haben es gerade gehört, diesen Satz, ich schreibe eigentlich mehr als Heinrich Böll. Warum, Herr Schöffling, hat er aber nie diesen Rang erreicht? Weil von der Kritik wurde Guntram Vesper immer hoch geschätzt, aber er blieb immer so jahrzehntelang so unter dem Radar.
Ja, es fehlte eigentlich das große, seligmachende Romanwerk. Also er hat Prosa geschrieben, hat Erzählungen geschrieben, hat debütiert mit Gedichten. Schon Anfang der 60er Jahre gab es die ersten Gedichte und da war er selber ja gerade Anfang 20. Aber es fehlte sozusagen der Romanwurf, der immer in ihm drin war, wie man dann ja später sah, eben mit Vorburg. Aber solange das nicht da war, gab es auch nicht die öffentliche Aufmerksamkeit in dem Maße. Die gab es dann umso mehr in dem Moment, wo Vorburg da war. Als vor 5 Jahren dieses Buch erschien, war es wirklich ein Knaller. Kann man nicht anders sagen. Also,
wie haben Sie ihn so als Mensch erlebt, auch in der Zeit, als er eben wirklich noch gar nicht bekannt war?
Eigentlich immer ziemlich identisch. Er war immer bei sich. Er war ein sehr aufmerksamer, ein sehr zugewandter, ein sehr belesener, ein umfassend interessierter Mensch, der auch sich in bildender Kunst zum Beispiel hervorragend auskannte, der einen großen Hang zu Künstlern wie zum Beispiel Konrad Felix Müller hatte. Da war er einzigartig und er war nie so sehr auf die öffentliche Wirkung bedacht. Natürlich ist er gerne gelobt worden. Natürlich hat er gewollt, dass seine Bücher wahrgenommen werden. Das wurden sie ja auch. Aber nicht so wie meinetwegen Autoren, die alle 2 Jahre einen Roman schreiben. Das waren die.
Man hat diesen Froburg, diesen Roman nun auch verglichen mit Walter Kempowskis Deutscher Chronik und mit Uwe Jonssons 4 Bänden der Jahrestage. Hat Guntram Vesper mit diesem Buch auch solche Literaturgeschichte geschrieben, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube ja. Also ganz bestimmt gibt es eine Nähe zu Walter Kempowski. Die beiden kannten sich auch gut. Und was dem einen Rostock ist, dem anderen Vorburg. Also da ist schon viel Vergleichbares dabei. Bei Jonsson, also ich meine, Jonsson ist eine derartige Ausnahmefigur gewesen. Das weiß ich jetzt nicht, ob man die auf eine Stufe stellen sollte. Aber vom Impetus, von der gestrengen Art auch sowas voranzutreiben, 1000 Seiten zu schreiben, müssen Sie sich erst mal vorstellen, wie das gehen soll. Das war auch selbst Guntram Vesper nicht ganz klar. Er wusste ja auch selber nie so genau, wo in diesem Monsterroman er eigentlich steht.
Und die lustigsten Passagen in diesem Roman, die handeln von Walter Kempowski. Das nur noch auch mal als Appetizer für alle, die diesen Roman noch entdecken müssen. Klaus Schöffling, der letzte Verleger von Guntram Vesper. Gestern ist der Schriftsteller gestorben. Er wurde 79 Jahre alt. Ich danke Ihnen, Herr Schöffling, für dieses Gespräch.
Sehr gern.
Vor kurzem hatten wir Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur von einem deutschen Weltstar des Tennis, Andrea Petkovic. Sie war zu Gast und im Gespräch mit unserer Kollegin Susanne Führer. Klar haben wir da gern zugehört, ich besonders, weil ich im Fernsehen kein Grand-Slam-Turnier verpasse. Aber Andrea Petkovic hat nicht nur von ihrem Sport und ihrer Karriere erzählt. Die Grundlage war nämlich, zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Ihr erstes Buch mit autobiografischen Erzählungen. Und am Schluss des Gesprächs, da ging unser literarisches Herz noch einmal richtig auf, denn da fiel ein Name mit einer Geschichte, bei der wir dachten, die Frau, die muss jetzt auch zu uns in die Lesart. Und jetzt ist Andrea Petkovic am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum, Frau Petkovic, hat kein Geringerer als Fjodor Dostojewski Ihnen einmal ein Spiel gerettet?
Wahrscheinlich bin der einzige Mensch, dem Dostojewski mal ein Spiel gerettet hat auf dieser Welt. Es war so, dass mein Vater mir damals Schuld und Sühne von Dostojewski mitgab auf eine Turnierreise. Es war meine erste große Reise nach Australien, also sehr weit weg und die ging sehr lange und ich habe mein Zuhause sehr vermisst. Und einen Tag vor meinem Spiel, es war auch mein erstes großes Spiel vor großer Bühne bei den Australian Open, habe ich richtig so Beklemmung in der Brust bekommen und hatte auf einmal panische Angst am nächsten Tag mich zu blamieren und zu versagen und dann weiß jeder Bescheid. Und bis dahin hatte ich das Buch nicht angerührt, hatte es immer nur auf dem Nachttisch liegen und da habe ich es aufgeschlagen und angefangen darin zu lesen. Und es spricht jetzt nicht für meinen Charakter, aber als ich gelesen habe, dass es Raskolnikow noch schlechter geht als mir, dann ging es mir gleich leichter und besser.
Literatur kann Trost spenden und Mut machen. Heißt das denn, dass Bücher, Literatur Sie immer begleitet haben, auch früher und auf allen Turnieren später, ne?
Ja, ganz genau. Als ich anfing zu reisen mit etwa 15, 16, da gab es noch keine Handys, keine Computer. Die ersten Turniere auf der Tennistour sind wirklich ganz wenig glamourös. Kleine Zimmer ohne Fernsehen und da waren Bücher einfach meine Unterhalter, die ich mitnahm, um mich nicht zu Tode zu langweilen. Und ich habe immer eine Tasche extra mit Büchern dabei gehabt. Und das war anfangs ganz normale Unterhaltungsliteratur, viele Krimis, Agatha Christie, Stephen King als subversive Rebellion gegen die Eltern. Und dann nach Dostojewskis Schuld und Sühne änderte sich alles und dann fing ich an, auch ein bisschen andere Arten von Literatur zu lesen. Und seitdem war es mein stetiger Begleiter im Leben.
Und Sie sollen auch von früh an geschrieben haben. Das ist ja nicht so selbstverständlich wie das Lesen etwa.
Ja, es war so, dass ich mit etwa 15, 16 auch ebenfalls, als ich anfing, auf Turniere zu reisen, ich konnte mir niemanden leisten, der mit mir reist auf Turniere. Und so habe ich immer meine Gegnerinnen oder Konkurrentinnen und Kolleginnen betrachtet, wie sie nebendran saßen mit ihrem Trainer und Matches besprachen und sich austauschten. Und er sagte ihr dann bei 40, 15 im ersten Satz, 4 beide hast du ein Ball ins Netz gespielt, nächstes Mal musst du es anders machen. Und da dachte ich, wie kann ich das mir selbst irgendwie beibringen? Und dann habe ich immer angefangen, nach Matches abends vorm Schlafengehen ganz genau aufzuschreiben, was wann passiert war. Und habe dann gemerkt, dass ich so eine Erleichterung in mir verspürt habe, wenn das raus war. Und ich konnte dann besser einschlafen, wenn ich nicht so im Kopf drüber nachgegrübelt habe, was alles passiert war, sondern wenn ich es aufgeschrieben hatte. Und einen Tag später konnte ich dann wirklich rational auf diesen Spielbericht raufgucken und mir selbst helfen und mich selbst coachen, indem ich mir dann meine eigenen Matches analysiert habe und mir selbst Tipps gegeben habe. Und am Anfang bin ich so wirklich durch die Tenniswelt getingelt, weil ich mir noch keinen Trainer leisten konnte. Und ich glaube, das war so meine erste Konfrontation damit, dass der Schreibprozess erstmal was Alltägliches wurde bei mir und dann zum anderen, dass er mir auch eine gewisse Erleichterung verschaffen hat, wenn ich mich nicht so gut gefühlt habe.
Wenn jetzt uns Verleger oder Verlegerinnen zuhören, spitzen die vielleicht die Ohren und sagen, oh, Tennisjournale, die Tennisjournale der Andrea Petkovic. Das wäre doch vielleicht mal ein Werk. Haben Sie die noch?
Die habe ich ganz bestimmt nicht mehr. Also ich sag mal so, ich habe sie nicht weggeschmissen, aber meine Mutter hat irgendwann mal alles gepackt und alles weggeschmissen. Deswegen vielleicht in einem Mülldepot liegen sie verbrannt als Häufchen Asche irgendwo rum.
Nun haben Sie bereits Erfahrung auch als journalistische Autorin. Sie haben Artikel für Zeitungen geschrieben, hatten eine eigene Kolumne. Wie war denn nun für Sie dieser Übergang zum literarischen Schreiben jetzt für dieses Buch?
Das war schon anders, wobei ich muss auch sagen, ich habe alle meine in Anführungszeichen journalistischen Werke, bin ich immer so ein bisschen amerikanischen Gonzo-Journalismus nachgegangen. Also ich habe mich schon immer ganz offensichtlich als Teil der ganzen Reportage dargestellt. Ich war immer als Subjekt bemerkbar in der Reportage, deswegen war es nicht ganz so abwegig. Aber was mir sehr gefallen hat und wo ich mich freier gefühlt habe in dieser Art des literarischen Schreibens war, dass ich auf einmal Sachen erfinden konnte oder zumindest so erzählen konnte, dass es für den Leser Sinn macht, auch wenn ich auf ein bestimmtes Narrativ hinaus wollte oder auf eine bestimmte Wahrheit hinaus wollte. Und manchmal, wenn das Leben das nicht hergab, konnte ich mir ein bisschen was aus den Fingern ziehen. Es war alles erlaubt und das fand ich sehr schön.
Die Leser dem Deutschlandfunk Kultur. Wir sind im Gespräch mit Andrea Petkovic, dem Tennisprofi und jetzt auch der Schriftstellerin. Ihre Erzählung, Frau Petkovic, die handelt nun von ihrem Leben, ihrer Kindheit, ihrer Familie, dem Weg zum Tennis, dann das Dasein als Profi mit allem, was dazugehört an Schönem, dem Ruhm, dem Applaus, dem Geld. Aber dann gibt es auch die anderen Seiten, den permanenten Druck, die Niederlagen, die Verletzungen und dann ganz zentral immer wiederkehrend ein Motiv, die Einsamkeit. Ich war, Frau Petkovic, froh nach dem Lesen, dass ich als Kind nie einen Ball getroffen habe.
Ja, das ist leider Teil des Berufs. Also ich glaube schon, der Tennisspieler oder die Tennisspielerin an sich ist sehr einsam auf dem Platz schon mal. Da fängt es als allererstes an, weil es kann dir keiner helfen auf dem Platz. Du stehst ganz alleine da. Ganz viele Menschen gucken dir zwar zu und würden dir gerne helfen, aber am Ende liegt alles in deiner Hand. Das ist Nummer eins. Und dann sind die 100%, die wir als Zuschauer im Fernsehen sehen, bei den Grand Slams vor riesengroßem Publikum, das sind in Wahrheit nur 5-10% des Lebens eines Tennisspielers. Die meiste Zeit spielt sich auf Trainingsplätzen ab, in Hotels ab, beim Warten auf die Matches ab, was dann meistens in Hotelzimmern ist, alleine. Und auch die ersten Jahre einer Tenniskarriere sind meistens auch vor wenig oder bis gar keinem Publikum.
Nun ist Einsamkeit per se ein großes literarisches Motiv. Und als Schriftstellerin waren Sie vermutlich anders einsam, ganz allein vor dem leeren Blatt. Aber vielleicht hat die Einsamkeitserfahrung der Sportlerin Ihnen da geholfen?
Das hat mir wirklich geholfen. Also ich muss schon sagen, das war im Schreibprozess war das Erste, womit ich mich identifizieren konnte. Diese gnadenlose Selbstverantwortlichkeit für das, was man schafft und für das, was man kreiert und wo die ganze Reise hinführt. Was allerdings ein bisschen anders war, und das musste ich wirklich lernen, dass man im Schreiben oder ich glaube generell in einem künstlerischen Schaffensprozess immer noch mal zurückgehen kann, um Sachen zu ändern. Und das war im Tennis zum Beispiel nie so. Wenn ein Match verloren war, war es verloren und es war vorbei. Und ich musste mich irgendwann aufhalten, nicht immer wieder zurückzugehen und noch mal was umzuschreiben und noch mal was zu ändern und noch mal was Neues hinzuzufügen. Und das war ein Lernprozess für mich, sonst hätte ich bis in alle Ewigkeit an diesem einen Buch herumgeschrieben.
Und wie, Frau Petkovic, steht es denn jetzt mit dem Komplex Wahrheit und Erfindung in Ihrem Buch? Als Schriftstellerin haben Sie ja alle Freiheiten, aber gerade wenn man über das eigene Leben schreibt und von Menschen, die man kennt, auch bestimmte Zwänge.
Also ich glaube, viele Autoren und Autorinnen verstecken sich so ein bisschen hinter dem Begriff Autofiktion, um dann gnadenlos mit sich selbst ins Gericht gehen zu können. Also einfach mit dem Ass im Ärmel, dass wenn jemand sagt, aber war das wirklich so, sagen zu können, das ist Autofiktion. Und das war bei mir ganz ähnlich. Und ich glaube, wenn ich mich dazu aufgemacht hätte, eine Biografie, eine klassische Biografie oder Memoiren aufzuschreiben, dass ich einen viel größeren Schutzwall um mich herum aufgebaut hätte und mich versucht hätte, viel sympathischer darzustellen, als ich in Wirklichkeit bin. Und diese Autofiktion hat mir alle Freiheiten gegeben, ganz hart mit mir selbst ins Gericht zu gehen, kritisch zu sein, auch Abgründe meines Charakters zu erforschen, ohne mich hinterher dafür schämen zu müssen oder erklären zu müssen, weil ich immer dieses Ass im Ärmel habe, ja, aber es bin ja gar nicht ich, das ist jemand ganz anderes.
Wenn Sie sagen Ass im Ärmel, klingt das nochmal ganz anders, wenn das ein Tennisprofi sagt mit dem Ass. Ich möchte gern noch einen anderen Autor ins Spiel bringen, einen sehr tennisaffinen auch. Sie haben an anderer Stelle schon mal von Ihren Lektüren erzählt, also Dostojewski haben wir gehört, aber dass Sie auch Jonathan Franzen gelesen haben oder Roberto Bolaño, aber auch David Foster Wallace, diesem ultramodern komplexen Amerikaner, der sich leider das Leben genommen hat. Als Kind und Jugendlicher wurde der ja auch auf eine Tenniskarriere vorbereitet, ne? Und als Schriftsteller später hat er mal einen Wahnsinnsaufsatz über Roger Federer geschrieben. Den Text, den kennen Sie bestimmt, oder?
Ich kenne den sehr gut. Seine gesammelten Essays, die heißen auf Englisch String Theory. Das sind die 5 Essays, die er über Tennis geschrieben hat. Die lese ich mindestens einmal im Jahr. Und das war wirklich für mich, als wäre ich vom Blitz getroffen worden, als ich das erste Mal mit David Foster Wallace konfrontiert war. Also ich hatte sein Epos Unendlicher Spaß gelesen. Da haben mich auch die Tennispassagen abgeholt und ich habe von ganz vielen gehört, die versucht haben, dieses Buch zu lesen, dass sie bei den Tennispassagen aufgeben mussten. Das war bei mir umgekehrt. Die waren natürlich für mich was ganz Grandioses. Aber dann erst, als ich seine Essays las, vor allem die über Tennis, das war für mich ein ganz anderer Blick auf meinen eigenen Sport. Mhm. Und das hat mir ein bisschen geholfen, mich selbst als Tennisspielerin zu akzeptieren, weil ich oft auf diese Tennisspielerpersönlichkeit oder Identität in mir herabgeschaut habe, weil ich immer dachte, ach, die spielt ja nur Tennis, was ist denn daran so toll? Und erst David Foster Wallace mit seinen sehr klugen Beobachtungen über das Tennisspielen und wie intellektuell es sein kann, hat mir die Augen dazu geöffnet, dass dieses Körperliche und Tennisspielen an sich selbst ein Wunder ist, genauso wie das Denken auch. Und dazu, um mich mit dieser Tennisspieler-Identität in mir zu versöhnen, brauchte ich erst die Essays von David Foster Wallace. Und ich glaube auch, dass er mir das erste Mal aufgezeigt hat, dass man in einer klugen, tiefen, interessanten Weise über Tennis schreiben kann und nicht nur 6-3, 6-3 gewonnen oder verloren. Und dann fingen auch meine Spielberichte an, anders zu werden und philosophischer zu werden und auch mit dem Anspruch, dass das vielleicht irgendwann mal jemand liest.
Ich freue mich jetzt gerade ganz doll, Frau Petkovic, weil ich den Artikel wirklich jetzt gerade noch einmal gelesen habe. Wegen Ihnen, da ist mir das eingefallen und ich dachte, ich muss Sie danach fragen. Und ich habe mir auch beim Lesen noch gedacht, es gibt eigentlich überhaupt keine Schriftsteller bei uns oder mir fallen jetzt keine ein, die wirklich gut über Sport schreiben können. Mit Ihnen wäre jetzt als Schriftstellerin, Frau Petkovic, endlich mal jemand da.
Naja, das weiß ich nicht, ob gut, das müssen andere entscheiden. Aber es ist tatsächlich so, dass in der Literatur, wenn gute Literatur über Sport entstand, war es meist über Boxen. Wahrscheinlich liegt diese Metapher zum Leben so auf der Hand mit diesem sich gegenseitig Schmerzen zufügen und Schmerzen aushalten.
Stimmt,
und immer
über Boxen gibt es ganz viel.
Genau, und in Amerika gibt es einen ganz tollen Essay-Sammelband, der heißt Best Sport Stories. Der kommt jedes Jahr im Dezember raus und da werden so die gesammelten Reportagen veröffentlicht. Die sind auch super, aber es sind dann auch klassische journalistische Reportagen. Aber genau, literarisch weiß ich nicht. Ich werde mich versuchen, auf dieses Feld hinauszuwagen. Aber wir haben ja zum Glück die David Foster Wallace-Sachen, die werden niemals vergehen.
Ich meinte jetzt auch wirklich eine deutsche Schriftstellerin, die nun wirklich Ahnung hat vom Spitzensport und vielleicht darüber Romane schreibt. Sie sind jetzt 33 Jahre alt, Frau Petkovic. Das Tolle an Literatur ist, dass 33 überhaupt kein Alter ist. Ne? Sie können
ja,
auch
das stimmt.
Sie
für
wollen,
Sport
Sie,
bin ich wahnsinnig alt und für Literatur fange ich gerade erst
da
an.
Da fangen Sie gerade erst an. Sie können mit 70, 80 noch wunderbare Romane schreiben oder Erzählungen. Die nächste Saison, haben Sie gesagt, wollen Sie jetzt noch spielen, bei den Australian Open antreten? Haben Sie schon entschieden, welche Bücher Sie mitnehmen?
Habe ich tatsächlich noch nicht. Ich wollte mich mal, das habe ich bisher immer nicht gewagt. Ich habe ein Riesenbuch mit fast 1600 Seiten von Borges und alle seine Werke, die er jemals geschrieben hat, in einem Band zusammen. Und das habe ich mir, ist mir aufgefallen, da habe ich immer wieder hingeschaut auf meinem Bücherregal. Und vielleicht werde ich das wagen. Vielleicht nehme ich das nicht
raus. Jorge Luis Borges, der Riese der Weltliteratur. Wenn ich im Januar dann die Australian Open sehe und Sie auf dem Platz, dann werde ich dran denken, in Ihrem Locker Room ruht in der Tasche Borges. Das ist eine tolle Vorstellung. Frau Petkovic, ich danke sehr für das Gespräch.
Vielen Dank. Dankeschön.
Alles Gute für Sie auf dem Platz und natürlich für Zwischenruhm und Ehre liegt die Nacht. So heißen die Erzählungen von Andrea Petkovic. Erschienen jetzt im Kiepenheuer-Witsch Verlag mit 272 Seiten für 20 Euro.
Straßenkritik.
Ja, also ich heiße Hermann Rademacher, lebe schon seit jetzt 20 Jahren in Bonn. Bin eigentlich nicht so ein Literaturleser. Interessiere mich eigentlich mehr für wissenschaftliche Bücher und da hat mir besonders gut das Buch von Stephen Hawking gefallen, eine kurze Geschichte der Zeit, das habe ich bereits zum zweiten Mal gelesen. Da geht es eigentlich um die Relativitätstheorie von Einstein, die neue Physik, die den neuen Kosmos erklärt. Das ist eine relativ komplizierte Geschichte, weil es da ja auch um solche Sachen wie Quantentheorien geht. Und da habe ich vorher eigentlich immer ziemliche Scheu vorgehabt, dachte, das ist zu kompliziert. Aber der hat da sehr, sehr anschaulich erklärt in dem Buch. Ich bin Ingenieur, aber Techniker, ist kein Physiker oder sowas. Ne?
In Bonn haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker versammelt. Auch Hermann Rademacher hat dazugehört und hat diesen, ja schon Wissenschaftsklassiker und Weltbestseller von Stephen Hawking gern gelesen. Eine kurze Geschichte der Zeit. Als Taschenbuch ist es jetzt im Rowohlt Verlag erschienen für rund 10 Euro. Und jetzt von der Straße ins Studio.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und halten mir jetzt ein echtes Fundstück in Händen, Der Prinz. Ein schmales Buch, ein Roman des chilenischen Autors Mario Cruz, geschrieben vor langer Zeit in den 1970er Jahren. Ein Buch, das damals ein absolutes Tabu in Südamerika berührte, weil es um Homosexualität geht. Im Studio ist unser Lesart-Kollege und Kritiker Dirk Furich. Dass dieser Roman jetzt überhaupt wieder in der Welt ist, Herr Furich, und wir ihn lesen können, das ist nur einem unglaublichen Zufall zu verdanken. Erzählen Sie uns den.
Ja, der Begriff Fundstück ist schon ganz richtig, denn die Vorlage für dieses oder dieses Buch wurde gefunden auf einem Markt in Santiago de Chile, also der Hauptstadt von Chile, und zwar von dem Filmregisseur Sebastian Muñoz. Vor einigen Jahren ist er da durchgelaufen, fand zwischen Gemüse, zwischen Obst, so wird es jedenfalls in dem Nachwort zu dem Buch dargestellt, fand er plötzlich dieses Heftchen, das ihm entgegensprang mit einem knalligen Titelbild, nämlich ein halbnackter Jüngling hinter Gitterstäben. Er hat dann da reingeblättert und da war zwar der Name des Autors draufgeschrieben, aber es ist kein Verlag, man wusste nicht genau, wo das erschienen ist, wahrscheinlich ein Selbstverlag. Er hat da reingelesen, hat diese homosexuelle Liebesgeschichte im Knast entdeckt und hat beschlossen, daraus einen Film zu machen. Und dieser Film ist vergangenes Jahr bei den Filmfestspielen in Venedig gezeigt worden und deswegen erscheint eigentlich erst jetzt dieses Buch, das es vorher überhaupt nicht gab und eben in deutscher Übersetzung.
Der Film, der kommt dann im November bei uns. Wer ist denn nun El Príncipe, dieser Prinz? Wovon handelt das Buch?
Ja, der Prinz ist ein Spitzname für die Hauptperson Jaime. Jaime ist ein junger Mann, der in Chile aufwächst und einen anderen jungen Mann, in den er verliebt ist, umbringt, weil er eifersüchtig ist. Also ein Eifersuchtsdrama, deswegen wird er verurteilt, kommt ins Gefängnis und weil er so jung ist und so gut aussieht, verlieben sich alle gleich in ihn. Und so entspinnt sich in diesem chilenischen Knast, wo man offenbar jetzt nicht in der Einzelzelle sitzt, sondern zu mehreren untergebracht ist in jeder Zelle und wo die Gefangenen auch teilweise rumlaufen können, Hofgang haben, Freigang, nicht Freigang, aber Hofgang haben. Also dort wird er zu einem beliebten Jungen und deswegen der Spitzname Prinz. Und dann entspinnt sich da so eine Liebesgeschichte im Gefängnis, also homosexuelle Liebe hinter Gittern, die also ein bisschen kitschig ist, zum Teil auch ein bisschen vielleicht ein bisschen schönfärberisch. Aber das Ganze erinnert natürlich, wenn man jetzt ein bisschen die literarische Ebene sucht, erinnert an die Schriften von Jean Genet, dem französischen Schriftsteller, der ja dieses Genre des Knast-Homo, Knast-Krimis, kann man sagen, entwickelt hat. Man kann auch an James Baldwins Roman Giovannis Zimmer denken. Das ist ja so einer der Schlüsseltexte der modernen schwulen Literatur.
Es ist also ja eine Art Coming-out als Knastgeschichte. Man weiß ja aus vielen schrecklichen Geschichten, auch aus Filmen, dass Gewalt, Vergewaltigung allgegenwärtig ist im Gefängnis.
Ja, das kommt da vor. Aber im Prinzip, wenn man das Buch liest, ist es eher eine, sagen wir mal, eine etwas idyllische Geschichte. Also es wird überhaupt eigentlich nicht thematisiert, dass normalerweise ja die Männer in solchen, also die rauen Gesellen in solchen Gefängnissen ja eher homophobe Einstellungen haben, ne? Dass das ja gar nicht eigentlich sein kann. Aber trotzdem spielt sich in diesem chilenischen Männerknast, spielt sich das alles eher in so einem harmonischen Rahmen ab. Es passiert zwar sehr viel Gewalt auch, aber diese Gewalt entsteht eigentlich wiederum auch durch Eifersüchteleien, weil ein anderer Mann auf den Prinzen scharf ist und sich dann mit dem Liebhaber des Prinzen prügelt. Da wird es auch ziemlich brutal und gemein, aber es ist eigentlich überhaupt nicht das, was man erwarten würde, dass im Knast eben eigentlich Homosexualität komplett tabuisiert ist. Es ist eben andersrum und man kann auch sagen, es ist so ein bisschen ja homophile Idyllendichtung sogar dabei in diesem Buch.
Wer war eigentlich dieser Mario Cruz? Mit diesem Buch ist er ja damals schon ein Risiko eingegangen.
Ja, in der Tat. Deswegen habe ich ja die Umstände geschildert. Das gab keine Verlagsangabe, damit man das nicht nachvollziehen kann. Man weiß sehr wenig über diesen Autor. Der Florian Borchmeier, der das Nachwort geschrieben hat, das ist ein Literaturkritiker und auch Dramaturg an der Berliner Schaubühne, der hat recherchiert und hat herausgefunden, dass also dieser Mario Cruz war selbst ein Journalist, hat sehr viele Film- und Theaterkritiken geschrieben, auch Theaterstücke geschrieben, auch eine Theaterkompanie gehabt, mit der er rumgereist ist in Chile. Und er hat 1972 eben diesen Text geschrieben und ihn eben unter diesen obskuren Umständen veröffentlicht. Interessant bei der ganzen Geschichte ist eben, dass es zwar in der Zeit war die demokratische Regierung von Salvador Allende an der Macht, aber es war trotzdem ein absolutes Tabu, über Homosexualität zu erzählen in Romanform. Und deswegen ist es eben auch unter diesem, ja, als dieses flatternde Heftchen veröffentlicht.
Nun hat das Buch jetzt über 50 Jahre ein Schattendasein geführt. Man kann ja gespannt sein dann auf den Film, der jetzt kommt. Wie war es denn für Sie, Dick Furich, den Roman heute zu lesen?
Ja, also man muss zum ersten Mal sagen, das ist jetzt kein, ich habe vorhin Genet erwähnt, das kann man jetzt von der literarischen Qualität damit auf keinen Fall vergleichen. Es ist kein hochgradig ausgefeilter literarischer Text, aber als Zeitzeugnis ist das natürlich unheimlich spannend, wenn man merkt, damals wurden solche Texte auch schon geschrieben in einem extrem homophoben Klima, wo das wirklich überhaupt nicht möglich war, sich öffentlich dazu zu bekennen. Und deswegen ist dieser Text als Zeitzeugnis wirklich sehr, sehr interessant und man sollte den sich wirklich anschauen und lesen.
Besten Dank. Dirk Furich über Der Prinz, den Roman von Mario Cruz, jetzt neu und erstmals auf Deutsch von J.J. Schlegel aus dem Spanischen übersetzt, erschien im Albino Verlag mit 100 Seiten für 18 Euro. Lesen Sie dies und mehr bequem nach im Netz auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de. Immer freitags freuen wir uns hier in der Lesart auf literarische Empfehlungen von Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Und heute sind wir mit Melanie Fischer verbunden, die im bayerischen Bad Reichenhall die Buchhandlung Rupprecht leitet. Guten Tag, Frau Fischer.
Hallo.
Wir haben absichtsvoll kurzerhand bei Ihnen angefragt, Frau Fischer, im solidarischen Sinn auch, denn Bad Reichenhall liegt im Berchtesgadener Land und aktuell ja im Corona-Lockdown. Mhm. Ganz Deutschland hat die Bilder gesehen. Wie geht's Ihnen, Frau Fischer? Darf denn überhaupt noch jemand in Ihre Buchhandlung kommen?
Zu uns darf jeder noch in die Buchhandlung kommen. Also die Geschäfte sind geöffnet. Allerdings gehen natürlich nicht viele Leute außer Haus.
Und wie ist da so die Stimmung?
Ja, die Leute sind sehr vorsichtig, natürlich jetzt auch sehr schockiert. Wir hatten ja immer sehr niedrige Zahlen und keiner kann sich wirklich erklären, warum die jetzt so in die Höhe geschnellt sind. Die Eltern sind natürlich ziemlich frustriert. Also ich habe auch zwei Kinder, die jetzt zu Hause sind und von Oma und Opa beschult werden. Es ärgern sich natürlich die Leute, die sich an alles gehalten haben und jetzt irgendwie das Gefühl haben, dass sie jetzt alles dennoch ausbaden müssen. An sich läuft es aber gut, also die Leute sind vernünftig und wir kennen das ja schon vom Frühjahr.
Bei dem ersten Lockdown war ja die Solidarität der Leserinnen und Leser mit ihren Buchhandlungen groß. Es wurden Bücher bestellt, gekauft, geliefert, auch bei Ihnen?
Ja, bei uns auch. Also es ist tatsächlich so, also gestern habe ich in unserer Filiale in Berchtesgaden gearbeitet, da war sehr wenig los, da gehen auch die Leute wirklich überhaupt nicht raus. In Bad Reichenhall haben wir schon Leute, die auch in den Laden kommen, aber wir sind eben vom Frühjahr noch so eingestellt, dass wir natürlich auch ganz viel per Telefon, E-Mail und WhatsApp annehmen und auch gegebenenfalls, wenn jemand nicht außer Haus gehen möchte, dass wir das dann auch den Leuten nach Hause bringen.
Dann kommen wir jetzt zu Ihren Empfehlungen, Frau Fischer. Ihre erste ist der neue Roman von David Grossmann, dem israelischen Großmeister, kann man sagen, glaube ich. Ja. Ne? Was Nina wusste, heißt das Buch auf Deutsch. Warum legen Sie es uns ans Herz?
Ja, also ich selbst lese einfach gerne israelische Literatur und mag auch alles, was irgendwie mit dem ehemaligen Jugoslawien zu tun hat. Und da habe ich natürlich mit dem Buch genau das Richtige gefunden. Die Geschichte spielt ja in Israel und in Kroatien. Beruht auf einer wahren Begebenheit. Da geht es um die 90-jährige Vera, ihre Tochter Nina und die Enkelin Gili. Vera stammt ursprünglich aus Kroatien, ist dann nach Israel ausgewandert und auch Nina ist in Kroatien geboren. Und diese drei Frauen haben ein sehr angespanntes Verhältnis zueinander. Und man fragt sich natürlich, was ist da passiert? Es kommt dann raus, dass Nina an Demenz erkrankt ist und sie wünscht sich, mit ihrem Leben nach Kroatien zu reisen, um dort einen Film zu drehen, damit sie sich in Zukunft daran erinnern kann, wer sie mal war. Und während dieser Reise erzählt dann Vera auch ihre Lebensgeschichte, die auch so die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa ist. Also für mich ein ganz, ganz erschütternder Roman, der mich sehr mitgenommen hat. Und ich fand einfach, Grossmann schafft es sehr gut darzustellen, wie sich so Erfahrungen, Traumata von Generation zu Generation weitervererben. Und es ist auch ein Buch, bei dem es sehr viel um Wahrheit und Lüge geht und auch um die Frage, wie viel Wahrheit man eigentlich einem geliebten Menschen überhaupt zumuten kann.
Was Nina wusste, von David Grossmann, erschien im Hansa Verlag. Und wir haben jetzt ein Hörbuch hier in der Hand, ausgewählt von Ihnen, Frau Fischer. Herzfahrten, nach dem wunderbaren und nicht nur Kinderherzen erwärmenden Roman über die Augsburger Puppenkiste von Thomas Hettche. Neulich war er hier damit bei uns zu Gast. Das Buch ist schon toll, anscheinend das Hörbuch auch?
Ja, auf jeden Fall. Also das Buch ist ja auch in diesen zwei Farben gehalten, mit diesen zwei Zeitebenen. Und so ist es dann auch, dass da zwei Sprecher sind, die das ganz toll machen. Ich glaube, jeden spricht das einfach an, dieser Untertitel, Geschichte der Augsburger Puppenkiste. Bei mir hat es natürlich sofort bestimmte Bilder geweckt. Ich hatte tatsächlich als erstes gleich dieses Meer aus Folie vor Augen, Jim Knopf und dann auch den Scheinriesen. Und da kamen gleich ganz viele andere Figuren. Und ich glaube, da geht es jedem so, man wird da ganz nostalgisch. Und das Besondere an dem Hörbuch auch ist, dass in diese Idylle und diese Nostalgie auch so ein ständiges Grauen mit eingearbeitet ist. Das hat mich unglaublich fasziniert. Ich fand das sehr gut gemacht. Da wird zum Beispiel diese Herstellung der Puppen beschrieben. Die werden ganz brutal mit einem Messer bearbeitet. Die Augen werden so wie Nägel mit einem Hammer eingeschlagen. Und gerade in diesem nahen Beieinander von dieser Schönheit und dem Schrecken spiegelt sich ja dann auch so diese ganze Mentalität der jungen Bundesrepublik wieder. Also ich finde, dass man das sehr breit empfehlen kann. Ich denke auch, dass tatsächlich vom Jugendlichen bis hin zu Leuten, die die Zeit selbst erlebt haben, da tatsächlich für jeden was mit dabei ist.
Im Argon Verlag kommt dieses Hörbuch Herzfaden nach dem Roman von Thomas Hetsche heraus auf 2 CDs. Und jetzt haben Sie noch ein Sachbuch für uns ausgesucht, Frau Fischer. Das Handbuch für Zeitreisende von Katrin Passig und Alex Scholz. Was gefällt Ihnen daran so gut?
Das Buch ist tatsächlich so ein klassischer Reiseführer. Also man stelle sich vor, wir leben so in der nahen Zukunft, Zeitreisen sind jetzt möglich. Und dann fragt man sich jetzt, wo möchte ich denn hin? Da gibt es dann verschiedene Reiseziele, also zum Beispiel zum Untergang der DDR oder ins Reich der Dinosaurier. Oder vielleicht möchte man ja irgendeinen Kriegsschauplatz erleben oder bei einer Kulturveranstaltung dabei sein. Und es ist tatsächlich so wie in einem Reiseführer, dass das Buch sehr viele Tipps zum richtigen Verhalten gibt vor Ort, zur Ausrüstung und auch zu den hygienischen und klimatischen Bedingungen der jeweiligen Zeit. Und es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel für immer in der Vergangenheit bleiben möchte. Da ist auch ganz wichtig, dass man die nötigen Informationen dazu hat. Oder auch, es wird auch die Frage behandelt, ob man durch Zeitreisen überhaupt den Lauf der Geschichte ändern könnte. Also ich fand es auf jeden Fall sehr amüsant, sehr kurzweilig, es liest sich sehr schnell. Und ich glaube, dass es wirklich besonders gut für unsere Zeit geeignet ist, die wir jetzt hier gerade erleben. Wir können ja nicht verreisen, also hier im Berchtesgadener Land können wir eigentlich so gut wie gar nicht vor die Tür gehen. Ja, was bleibt dann noch? Ich denke, es bleibt immer noch, dass man sich so in Büchern hinwegträumen kann oder dass man sich einfach mal in eine andere Zeit versetzen kann durch Bücher.
Auch mit dem Handbuch für Zeitreisende von Katrin Passig und Alex Scholz, herausgebracht vom Rowohlt Verlag. Und das waren sie, die literarischen Tipps von Melanie Fischer von der Buchhandlung Rupprecht in Bad Reichenhall. Dankeschön, Melanie Fischer. Alles Gute, alles Liebe für Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen im Berchtesgadener Land.
Ich danke Ihnen auch ganz herzlich.